Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland führt von Samstag an eine Testpflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten ein. Die Regelung gelte nicht nur für Flugreisende, sondern ebenso für Bahn- und Autofahrer, kündigte Gesundheitsminister Spahn heute an. Der CDU-Politiker sprach auch angesichts der steigenden Infektionszahlen in der Urlaubszeit von einem zumutbaren Eingriff. So meldeten die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut 1045 neue Ansteckungen binnen eines Tages. Zuletzt war die Schwelle von 1000 Neuinfektionen vor 3 Monaten überschritten worden.
Sie stehen freiwillig in der Schlange, wollen auf Nummer sicher gehen, den Corona-Test machen, kostenlos, gleich hier am Frankfurter Flughafen. Von Samstag an wird Testen zur Pflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Entweder noch kurz vor Abreise im Urlaubsland oder nach der Ankunft in Deutschland. Dann bis zu 72 Stunden weiterhin kostenlos.
Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist. Aber ich finde, es ist ein zumutbarer Eingriff. Es ist mehr als nur eine Pflicht für den Einzelnen, für den einreisenden Urlauber. Denn es ergibt sich aus meiner Sicht aus einer Verpflichtung für uns als Gesellschaft, aufeinander aufzupassen und sich gegenseitig zu schützen.
Ohnehin gilt weiter, wer kein negatives Testergebnis vorweisen kann, muss als Rückkehrer aus Risikogebieten 14 Tage in Quarantäne. Die meisten Länder weltweit zählen mittlerweile dazu. Welche genau, steht auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts. All das gilt selbstverständlich nicht nur für Flugreisende. Auch wer auf anderem Weg aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss Quarantänevorschriften und Testpflicht beachten. Sonst drohen Bußgelder von bis zu 25.000 Euro. Es ist vor allem die steigende Zahl der Neuinfektionen, die solche Maßnahmen nötig macht und Sorgen bereitet, auch dem Handel. Noch strengere Auflagen, gar noch mal ganz schließen wie im Frühjahr. Bis zu 50.000 Geschäfte würden das nicht überstehen.
Sie sind jetzt schon am Rande der Zahlungsunfähigkeit und wir befürchten, dass dann eine zweite Welle deren Existenzen unwiederbringlich zerstören.
Als zweites Bundesland startet derweil Hamburg mit der Schule. Nach mehreren Monaten Corona-Zwangspause. Ein erster Schritt zurück in Richtung Normalität.
Virustests an Flughäfen und Schulbeginn mit Maske. Zur Corona-Lage bringt das Erste heute wieder ein ARD-Extra direkt nach dieser Tagesschau. Die Lufthansa droht trotz der milliardenschweren Staatshilfen mit betriebsbedingten Kündigungen. Konzernchef Spohr forderte von den Gewerkschaften Zugeständnisse bei den Verhandlungen über einen Stellenabbau. Im zweiten Quartal verbuchte die Fluglinie einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro. Wegen der Corona-Krise sank die Zahl der Passagiere gegenüber dem Vorjahr um 96%.
Vor allem das fliegende Personal würde wahrscheinlich von betriebsbedingten Kündigungen betroffen sein. Viele Flugzeuge wurden stillgelegt, weitere sollen folgen. In einem Brief an die Mitarbeiter schreibt der Vorstandsvorsitzende: Wir werden all diese Maßnahmen mit ihren Arbeitnehmervertretern beraten. Betriebsbedingte Kündigungen können wir aber überall dort, wo Modelle und Vereinbarungen zur Kompensation von Überkapazitäten fehlen, nicht mehr ausschließen. Verärgerung bei der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Hier glaubt man mit der Lufthansa schon im Juni eine solche Vereinbarung erzielt zu haben.
Die UFO hat genau deswegen, weil wir ja wussten, dass die Krise länger dauert, bis 2024 einen Kündigungsschutz vereinbart. Und wenn Herr Spohr jetzt heute in der Presse doch mit Kündigungen droht, dann ist das doch eher unschön und auch unerwartet. Die Lufthansa muss sich auch an getroffene Verträge halten.
Allerdings haben die Mitglieder der Vereinbarung noch nicht zugestimmt. Die Lage beim Kranichflieger ist kompliziert. Noch 2 weitere Gewerkschaften sind an den Verhandlungen beteiligt. Mit der Pilotengewerkschaft Cockpit wird zurzeit über Stellenabbau verhandelt. Die Gespräche mit Verdi werden morgen fortgesetzt. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium gab es heute nur eine kurze schriftliche Stellungnahme. Oberstes Ziel des Stabilisierungspakets der Bundesregierung war und ist der Erhalt der Lufthansa, damit es für das Unternehmen und seine Beschäftigten eine Zukunftsperspektive gibt. Für den nicht einfachen Weg aus dieser Krise sind alle Beteiligten aufgefordert, verantwortungsvoll zu agieren. Allerdings hatte die Bundesregierung darauf verzichtet, bei der Gewährung der Milliardenhilfe für Lufthansa einen Kündigungsschutz festzuschreiben. Somit kann der Konzern diese Drohung als Druckmittel in den Verhandlungen einbringen.
Nach der schweren Explosion in Beirut ist die Zahl der Toten auf 145 gestiegen. Internationale Helferteams suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Ursache der Explosion war offenbar eine große Menge Ammoniumnitrat, die im Hafen unsachgemäß gelagert wurde. Wer dafür verantwortlich ist, soll nun eine Kommission untersuchen. Doch viele Einwohner Beiruts haben kein Vertrauen mehr in die Behörden.
Mona El-Haik hat Glück gehabt. Ihre beiden Kinder haben sich bei der Mega-Explosion nur leichte Verletzungen zugezogen. Sie mussten nicht ins Krankenhaus, keiner der Familie. Aber die Eigentumswohnung ist schwer beschädigt. Ich hätte mir gewünscht, im Libanon zu bleiben, aber nach dem, was passiert ist, überlegen wir natürlich auszuwandern. Mona wohnt jetzt bei ihren Eltern. So wie ihr geht es vielen in Beirut. Sehr viele Häuser sind unbewohnbar. Viele wollen das Land aus Angst vor der Zukunft verlassen. Sie aber nicht. Sie packen an, auffällig viele junge Menschen, die aber nicht nur den Schutt wegfegen wollen. Ich habe dieses Land noch nie so zerstört gesehen. Wir sind hier nicht organisiert, aber wir kommen zusammen, um das Land von der Korruption und den Dieben zu reinigen. Die Menschen wollen wissen, wie es zu dieser Explosion am Hafen von Beirut kommen konnte. Für Antworten auf diese Frage interessiert sich auch Frankreichs Präsident Macron. Er betont, dass Frankreich helfen wolle und er in Gedanken bei den Toten sei. Eine freundliche Anteilnahme, auf die ein Forderungskatalog folgt, gerichtet an die libanesische Regierung. Die Korruption bekämpfen, eine Energiereform, um die Stromausfälle zu bekämpfen, mit denen libanesische Männer und Frauen konfrontiert sind, bekämpft auch den Mangel an Transparenz im Bankensystem. In Beirut bekämpfen sie das Chaos in den Straßen mit bloßen Händen. Keine staatlichen Aufräumkommandos. Viele Menschen sind obdach- und mittellos. Es sind Zivilisten, die helfen, auch wenn es um die Versorgung geht. Wir versuchen füreinander da zu sein. Ganz ehrlich, in diesem Land haben wir nur uns selbst. Wir übernehmen die Rolle des Staates, der sich kümmern müsste, sauber machen müsste, Nahrungsmittel und Wasser an die Betroffenen verteilen müsste. Wir übernehmen diese Rolle und geben unser Bestes, diesen Leuten zu helfen. Die Defizite werden durch viele junge Leute kompensiert. Für sie könnte das Versagen des Staates in den Straßen Beiruts nicht offensichtlicher sein.
Sie können für die Opfer der Explosionskatastrophe spenden beim Bündnis Entwicklung hilft und bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Libanon. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Nach einer Anschlagsserie mit mutmaßlich rechtsextremem Hintergrund im Berliner Stadtteil Neukölln hat die Generalstaatsanwältin die Ermittlungen an sich gezogen. Zwei bislang mit den Fällen befasste Staatsanwälte wurden versetzt, darunter ein langjähriger leitender Staatsanwalt für politisch motivierte Delikte. Es steht der Verdacht im Raum, dass er befangen sein könnte und nicht neutral ermittelt hat.
Das Auto des linken Politikers Ferhat Kocak brannte lichterloh. Es stand direkt an seinem Wohnhaus. Einer der zahlreichen Brandanschläge im Südosten Berlins. Die Täter kommen offenbar aus dem rechtsextremen Milieu. Ihre Taten richten sich vor allem gegen Menschen, die sich gegen rechts engagieren. Doch die Ermittlungen kamen nicht voran und nun übernimmt die Generalstaatsanwaltschaft. Denn es gibt den gravierenden Verdacht der Befangenheit bei dem zuständigen Staatsanwalt. Grundlage ist das Protokoll einer Telefonüberwachung.
Es gab eine Unterhaltung zwischen zwei der rechtsextremen Szene zugehörigen oder zugeordneten Personen, die sich darüber unterhalten haben, wie ein Staatsanwalt in einer Vernehmung sich geäußert haben soll. Und zwar dahingehend, dass er AfD-nah sei oder jedenfalls AfD-Wähler sei. Und die Person, eine Person, die vernommen worden war als Zeuge, erklärte dann der anderen Person, dass man sich gut aufgehoben fühlen könne bei der Staatsanwaltschaft wegen dieser Äußerung.
Das Anschlagsopfer Ferhat Kocak ist zumindest erleichtert, dass es bei den Ermittlungen vorangehen könnte.
Ich hoffe jetzt, dass durch die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen in Bewegung kommen und dass wir Betroffene der rechten Terrorserie in Neukölln wieder ruhiger schlafen können.
Seit langem kritisieren er und andere Betroffene, dass Polizei und Staatsanwaltschaft untätig geblieben seien. In Deutschland häufen sich die Vorwürfe, dass es in Sicherheitsbehörden Unterstützung für rechtsextreme Kreise gebe. Auch deshalb sei der Vorstoß der Berliner Generalstaatsanwaltschaft zu begrüßen, meint der Deutsche Anwaltverein.
Das ist eigentlich eher mutmachend, denn wir hatten in der Vergangenheit genug Skandale, wo zumindest die Integrität der Ermittlungen in Frage stand, wenn es um Ermittlungen im rechten Milieu ging. Dass die Generalstaatsanwältin in dem vorbaut, kann man sie nur beglückwünschen zu.
Doch der Vorwurf, dass die Justiz bei dieser Anschlagsserie nicht neutral ermittele, wiegt auf jeden Fall schwer. Eine politische Aufarbeitung soll folgen. Es wurden bereits ein Untersuchungsausschuss oder aber ein Sonderermittler gefordert.
Der Dieselskandal bei Audi zieht immer weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen 4 weitere Ex-Manager des Konzerns erhoben. Sie wirft ihnen Betrug, Falschbeurkundung und strafbare Werbung vor. Neben anderen deutschen Autobauern soll auch Audi eine Software eingebaut haben, welche die Abgaswerte auf dem Prüfstand hatte sinken lassen. Gegen Ex-Audi-Chef Stadler und andere Manager laufen bereits Verfahren.
Polens Präsident Duda ist vor der Nationalversammlung für eine zweite Amtszeit vereidigt worden. Viele oppositionelle Abgeordnete blieben der Veranstaltung aus Protest fern oder erschienen in demonstrativ bunter Kleidung in Regenbogenfarben. Sie werfen dem nationalkonservativen Politiker Diskriminierung sexueller Minderheiten und Missachtung der Verfassung vor. Duda hatte im Juli knapp die Stichwahl gegen den liberal-konservativen Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, gewonnen.
75 Jahre nach dem Abwurf der Atombombe über der Stadt Hiroshima haben die Menschen in Japan der Opfer gedacht. Schätzungen zufolge starben mehr als 200.000 Menschen sofort oder später an den Folgen des amerikanischen Angriffs. UN-Generalsekretär Guterres erklärte, der einzige Weg, um das nukleare Risiko vollständig zu beseitigen, bestehe darin, Atomwaffen vollständig zu eliminieren.
Es war morgens um 7:45. Die Sonne schien. Der Moment, in dem die Bombe fiel. Stilles Gedenken an die Opfer des Atomangriffs auf Hiroshima, heute vor 75 Jahren. In seiner Rede ermahnt der Bürgermeister der Stadt die Staats- und Regierungschefs der Welt einmal mehr, sich stärker für atomare Abrüstung einzusetzen. Wir dürfen niemals zulassen, dass sich diese schmerzhafte Vergangenheit wiederholt. Zivilgesellschaften müssen eigensüchtigen Nationalismus zurückweisen und sich allen Gefahren vereint entgegenstellen. Nur mit Solidarität, so Matsui, sei auch die Corona-Pandemie zu besiegen. Wegen des Virus war die übliche Gästezahl auf ein Zehntel reduziert, darunter Überlebende von 1945. Sie fordern, dass Japan den internationalen Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen unterzeichnet. Doch ihr Land sträubt sich. Wir halten an unseren antinuklearen Prinzipien fest und vermitteln zwischen Ländern mit unterschiedlichen Positionen. So übernehmen wir die Führung bei den Bemühungen, eine Welt ohne diese Waffen zu erreichen. Japan möchte eine atomare Option behalten. Angesichts der Spannungen in Ostasien eine politische Entscheidung. Das aber bedeutet für die Überlebenden, dass sich ihr Traum einer Gegenwart ohne Atomsprengköpfe wohl nicht mehr erfüllen wird.
Auf der italienischen Seite des Mont Blanc droht ein gewaltiger Teil eines Gletschers abzubrechen. Es könnten rund 500.000 Kubikmeter Eis ins Tal stürzen, erklärten Experten. Für die kommenden Tage sind hohe Temperaturen angekündigt, was die Gefahr eines Abbruchs erhöhe. Einwohner und Touristen wurden aus dem darunter gelegenen Tal in Sicherheit gebracht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 7. August.
Über Mittel- und Nordosteuropa liegt ein ausgedehntes Hochdruckgebiet, das sich kaum von der Stelle bewegt. Im Süden und Osten in der Nacht auch mal kompaktere Wolken, ansonsten ist es meist klar. Am Tag scheint vielfach die Sonne, von der Schwäbischen Alb über Oberfranken bis nach Brandenburg im Laufe des Tages Quellwolken. Dort sind über dem Bergland stellenweise Schauer möglich. In der Nacht 19 Grad am Niederrhein, 10 Grad im Sauerland. Am Tag 26 Grad auf den Inseln, 36 Grad am Niederrhein. Auch am Samstag ist es oft sonnig, in der zweiten Tageshälfte teilweise ein paar mehr Quellwolken und einzelne Hitzegewitter. Ähnlich verläuft der Sonntag, wieder bis 37 Grad, und auch am Montag ändert sich an dem hochsommerlichen Wetter nichts, dann bis 38 Grad.
Um 22.35 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Testen, 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 wie Deutschland das Coronavirus in Schach halten will, und Sommerschneerekord in Norwegen, warum Skifahrer jubeln und Klimaforscher grübeln.